Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen bei Fazit, und aus gegebenem Anlass ziehen wir etwas vor, das Sie in den vergangenen Wochen in unserem Programm öfters gehört haben, aus gutem Grund, denn heute feiert das Radio seinen 100. Geburtstag.
Die Not ist die Folge des verlorenen Weltkriegs der Hohenzollern.
Liebe, die ist wie ein Tonfilm.
100 Jahre Radio.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitler.
Achtung!
31. Oktober 1923. Wilhelm Kollhoff erhält die erste Lizenz zum Radiohören. 30 Jahre später erinnert er sich.
Ja, ich kann Ihnen ja mal eine erste Genehmigungsurkunde zeigen. Ich habe es aber noch in Schrank zu stehen. Einen Augenblick bitte, ich zeige Ihnen mal. So, sehen Sie, hier ist es schon. Bitte sehen Sie sich mal an.
Ah, so.
Ganz interessant.
Also eine amtliche Genehmigung mit der Überschrift Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nummer 1. Das ist also nun tatsächlich einmalig. Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kollhoff in der Turmstraße 47, gültig unter den umstehenden Bedingungen bis zum 30. September 1924. Und jetzt, da kann man beinahe umfallen, wenn man es nur liest, die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 350 Milliarden wird hierdurch bestätigt, ja, mein Gott.
100 Jahre Radio.
Ja, und heute ist Stichtag. Am 29. Oktober 1923 lief die allererste Radiosendung in Deutschland, ausgestrahlt aus dem Berliner Gebäude der Schallplattenfirma Vox. 100. Geburtstag des Radios also heute, und gleich hier bei Fazit ein Interview mit Alexander Kluge zur Bedeutung dieses Mediums, das wir doch alle lieben, nicht wahr? Dennis Yücel ist auch mit dabei in dieser Fazitausgabe, denn wir müssen reden und uns zuhören. Manche finden, dass momentan zu viel geschwiegen wird in der Kulturszene, wenn es um den Krieg im Nahen Osten geht. Eindeutig positionieren ist aber schwierig, sagte gestern der Regisseur Noam Brusilowski in unserer Sendung Rang 1.
Ich finde, das, was wir gerade im Nahen Osten sehen, ist kein Fußballspiel. Es gibt so viele Toten an beiden Seiten. Das ist die Frage, wie kann man Solidarität oder das Entsetzen äußern, ohne dass man einen Krieg auch gleichzeitig befeuert.
Dazu gleich mehr, und dann ist die Musikbiennale in Venedig zu Ende gegangen. Ein Blick aus diesem Anlass auch auf eine Apparatur, die Blutzellen in Musik verwandelt. Aha. Heute, vor 100 Jahren, wurde in Berlin im sogenannten Voxhaus am Potsdamer Platz die erste Radiosendung übertragen. Der Siegeszug des Mediums begann dann sehr schnell, und bis heute lebt das Radio, hat die großen Weltereignisse bezeugt, eingeordnet und bewahrt und als Medium fungiert, in dem künstlerisch-experimentelles ebenso seinen Raum findet, etwa im Hörspiel oder in neuer Musik. Alexander Kluge, Filmemacher und Produzent, Künstler und Theoretiker, hat sich Zeit seines Lebens mit Medien und mit dem Erzählen der Narration beschäftigt und auch Hörspiele geschrieben. Und mit ihm konnte ich vor dieser Fazitausgabe über das Jubiläum sprechen. Guten Abend, Herr Kluge.
Guten Abend.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur nun einen Monat lang die Geschichte des Radios mit Originaltonschnipseln gefeiert, Herr Kluge. Was sind für Sie große Radiomomente gewesen?
Das ist das Medium meiner Kinderzeit. Und ich sehe aber auch meine Großmutter, die 1872 geboren ist, fasziniert und vormittagsfüllend als 100-Jährige neben diesem Radiogerät sitzen und Hörspiele anhören. Ich sage Ihnen, das menschliche Ohr ist unser bestes Organ, das wir haben. Der Darm ist gut, der Atem ist was Wichtiges, die Augen sind was Praktisches, aber das Ohr kann 360 Unterschiede in der Sekunde unterscheiden. Ja, es ist unser feinstes Organ. Es ist im Grunde ein Dreierorgan. Es kann Gleichgewicht kontrollieren und herstellen. Es kann Musik hören. Es kann Sprache verstehen. Und dann kann es noch die Tonart, also wie etwas gesprochen wird, ob es freundlich oder unfreundlich ist, ob es feindlich oder heimatlich ist, ganz genau unterscheiden. Das heißt, das Ohr ist ein untrügliches Organ, und das bedient das Radio. Mhm. Und Radio ist deswegen unser elementares Medium.
Herr Kluge, wenn Sie das so schön sagen mit dem Ohr, ist der Weg vom Ohr zum Herzen vielleicht auch kürzer als der vom Auge?
Aber mit Sicherheit, das Auge hat eine bestimmte Kälte. Das Auge kann nur 16 Unterschiede in der Sekunde unterscheiden. 360 Unterschiede in der Sekunde, das ist Musik. Ja? Und das heißt, das Ohr kann ein bisschen mehr. Es ist unser Gefahrenabwehrorgan. Ich glaube, dass unsere Vorfahren es benutzt haben, weil Augen können nicht nach hinten sehen. Im Nacken haben wir keine Augen. Aber das Ohr kann nach allen Seiten, auch nach hinten, horchen. Und so ist jetzt ein ganzes Medium, das dieses Ohr bedient, wie das Radio. Etwas ganz Elementares. Und wir müssen es übrigens verteidigen. Im Zeitalter der Algorithmen oder der Einsparungen, ja, da müssen wir den Hörfunk verteidigen.
Ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, Herr Kluge, weil Sie haben ja Zeit Ihres Lebens viel mehr Film und Fernsehen gemacht als Radio. Ist das eine späte Erkenntnis, dieser Fokus aufs Ohr?
Also wenn Sie meinen Film zuhören, ja, dann würden Sie merken, dass der Tonteil ja auch wichtig ist. Und ehrlich gesagt, ich liebe die Musik noch ein bisschen mehr als die Bilder. Und die ersten Geschichten, die mir erzählt wurden, von meiner Mutter, vom Einschlafen oder von meinem Kindermädchen, das waren Töne, das waren Erzählungen. Und deswegen mein Plädoyer, ja, halten wir diese elementaren Öffentlichkeiten, das wie in einer Theke gesprochen wird in Mülheim oder Halberstadt, ja, das ist wirkliche Sprache, das wie das Ohr etwas auffasst, ja, die Mündlichkeit, das ist ein Prinzip. Schriftlichkeit kommt erst sehr viel später und ich glaube auch nicht, dass Computer je die Mündlichkeit ersetzen. Menschen werden mündlich geboren. Und wenn irgendwie eine Mode aufkommt, dass alles jetzt digitalisiert wird, ich bin für die Digitalisierung, dass Sie mich nicht falsch verstehen, aber wenn das sozusagen dominant wird, ja, und die Mündlichkeit unterdrückt, dann sage ich Ihnen voraus, dass die Menschen sich dem mündlichen Medium wieder zuwenden werden. Das meiste in der Welt, was wichtig ist, auch Liebesdinge, ja, sind wohl mündlich oder Sache der Haut.
Herr Kluge, das Medium Radio kann bis heute ja unglaublich viel. Sie haben das ja auch schon mit dem Ohr angedeutet. Es ist sehr schnell, es ist sehr unmittelbar, es ist weniger als das Fernsehen auch auf Quote aus. Und dadurch konnte es sich auch immer Experimentalität leisten. Was ist für Sie denn der größte Wert?
Also der Südwestfunk, der Südfunk Stuttgart, das waren Oasen von Experimenten. Übrigens ist das Hörspiel dort weitgehend entstanden. Dann gibt es im Hessischen Rundfunk, gab es Enklaven. Das heißt, es gibt gewissermaßen Stellen im Hörfunk, die sind elementar. Und deswegen ist die Domäne des Öffentlich-Rechtlichen meines Erachtens der Hörfunk.
Haben Sie Erinnerungen an bestimmte Ereignisse? Ich sage jetzt mal, Sie sind ja auch in Halberstadt geboren. Wie war der Mauerfall für Sie? Also ist vielleicht so dieser Satz von Günter Schabowski auch etwas, was einfach in der Radiogeschichte nicht zu vergessen ist?
Das ist wohl wahr. Da war ich aber nicht in Halberstadt.
Ja,
aber
nicht
wenn
mehr.
Ich in Halberstadt 1945 als 13-Jähriger höre, ja, und ich höre BBC, ich höre aber auch die deutsche Propaganda, ich höre alles Mögliche. Ja? Italienische Radio Roma hören wir. Ja? Und alles das hat mich sehr bewegt. Aber wenn Sie jetzt in 10 Jahresschritte bis heute gehen, ja, dann hat sich der Hörfunk immer wieder geändert. Der RIAS meinetwegen in Berlin, ja, das ist ein Zeichen einer freien Stadt 1946. Bringt uns eine Musik, die wir vorher nicht hatten. Dann gibt es in den 60er Jahren eine Blüte.
Die großen Zeiten, sagen heute häufig Menschen, auch Ihrer Generation, Herr Kluge, sind vorbei, die großen Zeiten des Radios. Dann werden immer so die 60er, 70er Jahre aufgerufen, als man im Radio noch machen konnte, was man will. Da war Geld da und da war wohl auch viel Schaffenskraft. Ist das so? Sind die großen Zeiten des Mediums Radio vorbei?
Das glaube ich zu keinem Tag- und Nachtzeitpunkt. Und ich glaube, dass wenn das öffentlich-rechtliche System mal alles einspart, was es an Qualität hatte, ja, dann wird eben außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems Mündlichkeit, mündlicher Hörfunk wieder neu entstehen. Aber wenn Sie fragen, was so beeindruckend ist, sehen Sie mal, Kennedys Tod habe ich im Radio gehört. Die ersten Nachrichten vom 11.9. höre ich im Radio, das leise neben mir läuft. Und so ist das ein unauffälliges Medium, ja, das aber direkt ist. Und jedes Mal, wenn wir Auto fahren, haben wir auch Hörfunk. Ich würde ungern in meinem Leben diese Art der Kommunikation, die mündlich ist, vermissen.
Alexander Kluge, nicht ganz so alt wie das Radio, 91 Jahre ist er alt, zum 100. Geburtstag unseres Lieblingsmediums. Und das merke ich mir, das menschliche Ohr ist das Beste, was wir haben. Die Massaker der Hamas und die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten führen uns einmal mehr vor Augen, wie schwierig es gerade hier in Deutschland ist, klar Stellung zu beziehen. Der Kulturszene und den Intellektuellen wird mangelnde Solidarität mit Israel vorgeworfen. Vom großen Schweigen ist die Rede. Braucht es jetzt klare Bekenntnisse oder muss in dieser Situation, in der 1400 Israelis brutal getötet wurden, nun aber auch immer mehr Zivilisten im Gazastreifen sterben, der große Kontext besprochen werden und Fragen zur Verhältnismäßigkeit gestellt werden dürfen? Ist es ein weltweites oder doch dann eher speziell deutsches Phänomen? Fragen dazu an den Journalisten Dennis Yücel, einen der beiden Sprecher von PEN Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schatz.
Wie ist denn Ihre Wahrnehmung der Diskussion in Deutschland? Wird sie einseitig geführt? Wird zu viel geschwiegen zu diesem Konflikt unter den Denkern, auch den Kulturinstitutionen des Landes?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass zum Teil die falschen Fragen gestellt werden. Also einmal grundsätzlich und auch unabhängig davon, was ich persönlich über die Ereignisse seit dem 7. Oktober denke, zur Demokratie oder zur Meinungsfreiheit gehört auch das Recht, die Klappe zu halten. Dass ein Bekenntniszwang gibt es, das gibt es in totalitären Regimen. Da muss man mitsingen und mitschunkeln und mitbeten. Das ist in einer Demokratie ist das nicht der Fall. Und zur Meinungsfreiheit gehört auch das Recht, sich in Dingen zurückzuhalten und sich nicht zu äußern. Mhm. Das mal grundsätzlich vorneweg. Und ich finde, eine zweite Frage, die ich eigentlich auch dramatischer finde, auch in der Auswirkung, wenn wir über die Öffentlichkeit reden, auch bei unserem Beruf reden, finde ich eine Frage wie vergangene Woche, als die Meldung der Hamas durch die Welt geisterte, die israelische Luftwaffe habe ein Krankenhaus bombardiert und 500 Menschen ums Leben gekommen seien, was von vielen renommierten Medien übernommen wurde, von der New York Times zum Beispiel, auch vom Deutschlandfunk, was in die Welt gesetzt wurde. Und bis das Ganze dann, inzwischen wissen Sie, dass es sehr viel darauf deutet, dass das eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihads war. Ich finde, das ist auch eine ganz andere Ebene. Das ist nicht die Ebene von Bekenntnissen und auch nicht die Ebene von Meinung und Kommentaren, sondern die ganz elementare Ebene des Journalismus, nämlich die Informationspflicht. Und ich glaube, an der Stelle hat es in den letzten Wochen nicht immer alles so geklappt, wie es eigentlich unseren Standards auch entsprechen sollte. Und da finde ich ein viel größeres Problem als auf der Ebene von wer äußert sich und wer bekennt sich und so.
Okay, ich würde trotzdem gerne auf der anderen Ebene bleiben, weil da ist ja auch der große Vorwurf im Raum momentan. Wer äußert sich? Oder Sie haben jetzt gerade gesagt, jeder hat ein Recht auch zu schweigen. Ist es gut oder also Frage mal nach der Bewertung, wenn dann viele schweigen.
Ich weiß nicht genau, wen Sie jetzt meinen, mit wer diesen Vorwurf erhebt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diesen Brief im Sinn haben, den einige Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller unterschrieben haben, adressiert an den Literaturbetrieb. Da finde ich, ich habe den gelesen, ich habe den mit einigermaßen Verwunderung zur Kenntnis genommen, weil ich dachte, das ist so, als wenn der Copyright und Giovanni De Lorenzo und Ulf Poschert und andere Journalisten zusammen einen Brief schreiben, adressiert an die Medien und die Medien für irgendwas kritisieren, was sie tun oder nicht tun. Mhm. Also die alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind Teil dieses Medienbetriebs, sind namhafter Teil des Literaturbetriebs. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen einfach, sich hinzusetzen und zu sagen, ihr schweigt. Nee, wenn du da ein Problem hast, wenn dir das etwas missfällt, dann glaube ich, ist es erstmal deine Aufgabe, auch etwas zu unternehmen. Ja. Und das ist etwas, was wir als PEN Berlin, deswegen finde ich diese Kritik auch so pauschal finde ich sie nicht zutreffen. Und wie gesagt, ich finde es in diesem speziellen Fall, verstehe ich es auch nicht, weil quasi Adressaten und also Absender und Empfänger dieses Briefes identisch sind. Und sich dann hinzustellen, der Betrieb macht nichts. Nee, wenn du was machen willst, dann musst du es halt selber machen. Ja. Das ist ganz grundsätzlich, das ist eine ganz grundsätzliche Regel für zivilgesellschaftliches Engagement oder das Engagement von Intellektuellen. Und sich nur hinzustellen und darüber in so eine an so eine Unbestimmtheit hinein, sich darüber zu beschweren, dass irgendwer schweigt, finde ich wirklich merkwürdig. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass wir als PEN Berlin auf der Frankfurter Buchmesse einige Sachen zum Thema gemacht haben. Wir haben sehr kurzfristig eine Podiumsdiskussion organisiert, die zum Beginn der Messe dann stattfand, am Mittwochvormittag mit Doron Rabinovic, mit Thomas Dottan Dreyfus, Meron Mendel. Michael Luz musste kurzfristig absagen, aber trotzdem, das war eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung, die auch mit der wir dafür gesorgt haben, dass Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse zwar nicht das erste, aber nicht das letzte Wort zum Thema Israel hatte, weswegen ich auch diese Kritik auch deswegen in dieser Pauschalität nicht nachvollziehbar.
Ja, man kann die Kritik auch etwas weniger pauschal formulieren. Also das Schweigen ist das eine. Der Vorwurf der einseitigen Haltung ist natürlich auch im Raum, nämlich pro-palästinensisch. Also von jüdischer, von israelischer Seite gibt es ja schon irgendwie diese Anmerkung mindestens, dass es keine eindeutige Solidarität, kein hundertprozentiges Ja zur israelischen Seite gibt. Also Eva Ilus hat es zum Beispiel gerade auch in der SZ beschrieben.
Ja, und Eva Ilus beschreibt Beispiele, also ihr Kontext ist ja weniger der Kulturbetrieb, sondern sie spricht über die Linken und sie spricht über die Einsamkeit der jüdischen Linken. Und ich glaube, ich kann das sehr nachvollziehen, aber ich glaube, dass gerade Deutschland auch aufgrund natürlich seiner spezifischen Geschichte, aber auch aufgrund einer Geschichte, die jetzt auch schon 30, 40 Jahre alt ist, sowohl innerhalb der Linken als auch innerhalb des des Kulturbereichs, sich genau diese Fragen auch zu stellen, diesen alten Platten im Namen des Antiimperialismus einseitige Parteinahme zugunsten der Palästinenser, im Extremfall sogar zugunsten der Hamas. Das gibt es überall leider, aber ich glaube in Deutschland am allerwenigsten. Also ich habe gerade die Tage gesehen, ein Transparent, was im Autonomen Zentrum in Hamburg an der Roten Flora hängt, Free the World vom Hamas. Ich finde, das ist diese Kritik gilt für Deutschland, die trifft einfach nicht zu. Mhm. Ich würde ja zustimmen, wenn die Verhältnisse sie tragen würden, aber das ist einfach nicht der Fall.
Was sie ja auch kritisiert, ist diese Ja-Aber-Haltung. Sie nennt es dann eine Vernebelungstaktik. Und die hören wir ja schon sehr oft momentan.
Ich finde das gerade ein bisschen schwieriges Gespräch. Also natürlich gibt es das. Es gibt das. Ich war gerade auf einer Veranstaltung, Köln. Ich habe eine Gala auch mit zum Thema 100. Geburtstag der Türkischen Republik. Und wir hatten dann auf der Bühne einen kleinen Schlagabtausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei, die ich sehr schätze. Aber an puncto Israel und Hamas sah ich mich dazu gezwungen, deutlich zu machen, dass die Hamas nicht erst seit dem 7. Oktober eine Terrororganisation ist, sondern genau mit dem Ziel gegründet wurde, den Staat Israel zu vernichten. Ich glaube, diese Diskussion gibt es mit, diese Wahrnehmung, die Eva Luster beschreibt, die gibt es in sehr vielen, fast in der Linken weltweit, aber ich glaube gerade in Deutschland nicht. Und deswegen, und das hat seine Gründe. Ich arbeite jetzt für die Welt, aber ich habe angefangen bei der Jungle World, da hatte ich meine erste Redaktionsstelle und da hatten wir diese vor 20 Jahren schon diese Diskussion geführt über das Verhältnis der Linken zu Israel. Und so zu tun, als gäbe es das nicht, das ist ein bisschen, als hätte es diese Debatten in Deutschland in den letzten 30 Jahren nicht gegeben, als hätten die keine Früchte gezeigt. Und zwar, es ist doch auch kein Zufall, dass Fridays for Future weltweit oder international sich eindeutig zugunsten der Palästinenser äußert, die sehr einseitig ist, aber Fridays für Future Deutschland gerade nicht. Und dann noch immer noch danach zu suchen, dass Deutschland doch auch genauso einseitig anti-israelisch sei, das ist nach meinem Dafürhalten, hat das mit der Realität in diesem Land nichts zu tun und wenn ich das noch hinzufügen darf, zum Glück nichts zu tun.
Dennis Yücel, einer der beiden Sprecher von PEN Berlin, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und über den Nahostkonflikt wurde heute auch an der Schaubühne Berlin diskutiert, in der Diskussionsreihe Streitraum der Philosophin Caroline Emke. Auf dem Podium saßen jüdische und arabische Intellektuelle, der Philosoph Omri Böhm, die Autorin und Politikwissenschaftlerin Emilia Roark und dann war da noch der Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft Nasi Mushabash und die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Barbara Behrendt war für Fazit im Publikum.
Caroline Ehmke ist es eine Herzensangelegenheit. Zum ersten Mal in 20 Jahren Streitraummoderation tritt sie noch vor den Gästen auf die Bühne und bittet um Nachsicht im Gespräch.
Ich bin Philosophin und ich glaube an Verständigung. Aber als Philosophin und als Protestantin weiß ich, das ist Arbeit. Es ist meine tiefe Überzeugung für das Sprechen über diesen Konflikt keine Abkürzung. Wir müssen versuchen, die Schmerzen, die Wut, die Traurigkeit anzunehmen und miteinander wieder ins Gespräch zu kommen.
Nein, eine Abkürzung sucht diese analytische, in der Tendenz israelkritische Diskussion wahrlich nicht. Gut 3 Stunden lang debattieren die 4 Gäste mit Ehmke, die genau das Richtige tut. Sie fragt ruhig nach Differenzierung, räumt Missverständnisse aus und stellt klar, wenn klargestellt werden muss. Der Saal ist voll und bleibt voll über die komplette Dauer der Veranstaltung. Dass der Konflikt im Nahen Osten eng mit Deutschland verknüpft ist, zeigt nicht nur die Taschenkontrolle und die Polizeipräsenz vor der Schaubühne. Die jüdische Politikwissenschaftlerin Emilia Roack bezieht sich auf den Holocaust und Deutschlands Solidarität mit Israel, wenn sie kritisiert.
Wir dachten bis jetzt, dass diese Schuld verarbeitet wurde. Und wir sehen heute, dass es leider nicht der Fall ist. Den Eindruck, dass Deutschland heute mit einer grenzenlosen und auch voraussetzungslose Unterstützung von einem Staat, unabhängig eben von der Regierung, ist auch für mich Ausdruck von dieser unverarbeiteten Schuld.
Sowohl Roack als auch der Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft Nazih Moshabasch und der jüdische Philosoph Omri Böhm sind sich einig, dass Deutschland sich zu wenig dagegen ausspricht, wie Israel das Völkerrecht im Gazastreifen verletzt. Woraufhin die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff widerspricht.
We are not seeing from the counterparts in Germany any statements making it clear that Israel needs to be held accountable to international law.
Da würde ich doch gerne einmal Einspruch einlegen, weil das stimmt nicht. Natürlich sagt die deutsche Bundesregierung, dass sich Israel an das Völkerrecht halten muss. Das sagt sie selbstverständlich, sagt auch die Außenministerin bei jeder Gelegenheit.
Nazih Moshabasch nutzt auf dem Podium jede Gelegenheit, um den Terror der Hamas zu verdammen. Macht jedoch auch die internationale Gemeinschaft für die Lage im Nahen Osten verantwortlich. Nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern in all den Jahrzehnten, in denen die Zwei-Staaten-Lösung nicht vorangetrieben worden sei und die Weltöffentlichkeit zugesehen habe, wie Israel sein völkerrechtswidriges Siedlungsgebiet ausgebreitet habe.
Wo ist die Implementierung der Vereinbarungen, die getroffen worden sind. Und da mache ich die Weltöffentlichkeit dafür verantwortlich. Denn das Nichtlösen des Problems bedeutet, dass das immer wieder aufkehren wird. Die Kinder, jetzt bleibe ich in Gaza, bitte keine Rechtfertigung. Ein 12-jähriges Kind hat schon 5 Kriege erlebt. Was wird aus denen?
Dass die Zwei-Staaten-Lösung international völlig vernachlässigt worden ist, dem stimmt auch die Konfliktforscherin zu. Emilia Roack spitzt nach 2,5 Stunden dann noch einmal rhetorisch zu und bringt den Begriff des Genozids in die Diskussion ein. Es gebe zumindest eine genozidale Absicht gegenüber der PalästinenserInnen.
Die Intention von Israel, also von der Netanyahu-Regierung und auch wir haben das so schwarz auf weiß, ist auch ein genozidalen Intent.
Immer wieder wird an diesem Mittag deutlich, welche wichtige Rolle die Sprachgenauigkeit in diesem Konflikt spielt. Genozid, Mord, Besatzung, Teilbesatzung, Kontrolle, Solidarität, Selbstverteidigung, jedes Wort ein Minenfeld. Emilia Roack wirft Nicole Deitelhoff sogar vor, durch ihre kühle, analytische Fachsprache den Diskurs zugunsten Israels zu beeinflussen.
Ich finde die Art und Weise, wie jetzt mit dieser Situation auch umgegangen wird, auch sehr symptomatisch von dem deutschen Diskurs. Wir sind hier 2 jüdische Menschen, die Kritik an der Regierung Israels auch aussprechen, Fakten beschreiben, unter anderem mit Begrifflichkeiten, die hier in Deutschland überhaupt nicht angenommen werden. Und dann sehen wir, dass von einer Person, die nicht jüdisch ist und deutsch ist, dann mit allen Kräften in dieser Situation auch eingegriffen wird.
Niemand, das zeigt diese lange Diskussion, ist nicht Teil des Konflikts, vor allem nicht in Deutschland. Was sind die Ursachen, was sind Lösungen, wie können die Regeln des Völkerrechts eingefordert werden, was muss die internationale Gemeinschaft tun und wie können sich sowohl Israelis als auch PalästinenserInnen in Deutschland sicher fühlen? Es ist eine harte Debatte mit streitbaren Standpunkten, aber auch eine ungeheuer lehrreiche. Und es wird noch viele weitere Gespräche dieser Art benötigen.
Und diese Streitraumdiskussion mit dem Titel Gewalt und Trauma, Quo Vadis, Nahe Osten, hat die Schaubühne bereits auf Deutsch und in englischer Übersetzung online gestellt. Auf www.schaubühne.de können Sie die dreistündige Debatte anschauen. Der US-Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Er war in den 90er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultfernsehserie Friends berühmt geworden. Perry wurde Medienberichten zufolge leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden.
Friends zählt zu den erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten. Millionen Menschen haben 10 Staffeln lang der Freundesklicke zugeschaut. Mit dieser Sitcom wurde Matthew Perry, ähnlich wie Jennifer Aniston, weltberühmt. Nach dem Ende von Friends vor 20 Jahren hat Perry immer wieder einige Serien, Kino- und Theaterrollen gehabt. An den Erfolg von Friends reichte nichts davon heran. In seiner vor einem Jahr erschienenen Biografie beschreibt er, wie sehr er von Alkohol und Drogen abhängig war. Dutzende Male sei er demnach auf Entzug gewesen, seine Sucht habe er nun im Griff, schrieb er und formulierte den Wunsch, möglichst lange clean zu bleiben.
Der Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen geht an den Musiker, Kabarettisten, Regisseur, Autor und Maler Helge Schneider. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Schneider habe die Jury vor allem mit seiner herausragenden musikalischen Begabung und seinem Improvisationstalent überzeugt, teilte die Staatskanzlei mit. Helge Schneider, 1955 in Mülheim an der Ruhr geboren, spielt mehrere Instrumente, hat bislang 16 Studioalben veröffentlicht und unter anderem mit Udo Lindenberg, Fehlfarben, Sido und Doro Pesch zusammengearbeitet. Außerdem drehte er 5 eigene Kinofilme. Der seit 2021 jährlich verliehene Kunstpreis NRW würdigt herausragende Leistungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. In Brasilien hat der Tiefstand des Rio Negro Felsgravuren freigelegt. Sie waren zuvor im Wasser verborgen gewesen. Jetzt sind in dem schwarzen Fels am Flussufer menschliche Gesichter und Tiere zu sehen. Archäologen schätzen, dass die Steingravuren 1000 bis 2000 Jahre alt sind. Sie würden erlauben, die Lebensweise prähistorischer Bevölkerungsgruppen besser zu verstehen.
Das waren die Kulturnachrichten mit Birgit Dölling und Sie hören Fazit. In Venedig gibt es nicht nur eine Kunst- und Architekturbiennale, nicht nur das parallel laufende Filmfestival, sondern es gibt auch eine Biennale für zeitgenössische Musik, geleitet von Lucia Ronchetti, die auch bei uns eine der häufiger gespielten Komponistinnen ist. Für die diesjährige Ausgabe hat sie das Motto Micro Music gewählt. Damit war vor allem elektronische Musik gemeint. War denn heute war der letzte Biennale-Tag und für uns dort unterwegs Jörn Florian Fuchs. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Über ein Werk sollten wir unbedingt sprechen, Music for Surrogate Performer. Worauf sich dieses Surrogate bezieht, können wir ja gleich klären. Jedenfalls waren da wohl auch Blutzellen beteiligt. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt den amerikanischen Avantgarde-Komponisten Elvin Lussier, der ist vor ein paar Jahren gestorben, in hohem Alter. Und der hat auch in früheren Stücken schon experimentiert, zum Beispiel mit Gehirnwellen, die er in Musik umgesetzt hat. Und da gibt es ein legendäres Stück für eine Performance für Solo-Performer. Und nun gibt es einen Surrogate-Performer, denn er hat kurz vor seinem Tod Blutzellen gespendet, um daraus ein Projekt zu machen mit einigen Musikerinnen und Musikern, ist dann gestorben und dieses große angelegte Projekt, das kommt auch noch in ein paar Jahren, aber gleichsam ein Zwischenzustand, ist jetzt die Mischung aus Live-Musik und eben einem ganz unheimlichen Apparat, wenn man sich den anschaut. In einem Glaskasten sind diese Blutzellen und die werden in Klang verwandelt. Die werden also durch hochsensitive Mikrofone, gleichsam wird das abgenommen. Das ist eine Mischung aus fixen musikalischen Entwicklungen und Improvisation. Vielleicht hören wir in dieses etwas merkwürdige, aber dann durchaus auch meditative Stück mal rein. Musik. Ja, das ist ein kleiner Eindruck. Wir sind in einem relativ großen Raum, bewegen uns dort frei zwischen den live anwesenden Musikerinnen und Musikern und eben auch dann diesem eigenwilligen Kasten. Natürlich kann ich Ihnen jetzt biologisch nicht genau aufdröseln, was wie umgesetzt wird. Da sind aber diverse Forschungsinstitutionen beteiligt und das ist eine ganz neue Richtung, die da eingeschlagen werden soll. Also im Grunde hat das so einen Laborcharakter auch, aber es ist auf jeden Fall was, was ich so noch nie erlebt habe bisher.
Ein Schwerpunkt bei der Biennale waren ja immersive Projekte und Künstler, die ihre Instrumente selbst bauen und damit arbeiten. Klingt erstmal aufregend, aber auch ein bisschen lustig.
Das ist richtig. Da fand ich ein Projekt sehr spannend. Machines Inside Me. Auch ein kleiner Eindruck ist das. Der Komponist ist Fabio Machiavelli. Ja, auch da ist es so, dass wir also zunächst in einen Saal kommen und wir sehen also diese selbstgebauten Apparaturen. Das, manche Sachen sehen aus wie so ganz kleine Klöppel oder so ganz kleine Foucault'sche Pendel, die sich dann zunächst nicht bewegen, sondern die bestaunen wir erst. Da kommt schon so ein bisschen Hintergrundmusik und dann kommen zwei Musiker und der dritte Platz bleibt leer, weil da gibt es wirklich wieder selbstspielende Instrumente, gleichsam Automateninstrumente und man kann auf großen Projektoren das Ganze dann verfolgen. Wir haben die Musik schon gehört, verspielt, flirrend. Trotzdem ist das allerdings schon komplex. Das ist jetzt nicht nur irgendwie beliebig. Man merkt auch, was die dort tun, wie genau das alles gearbeitet ist. Aber diese Instrumente sind wirklich auch komplett neu und haben eben was ganz, ganz Liebevolles, finde ich, in dieser kleinen Detailarbeit, wo man denkt, da bricht ein oder ein Draht ist da mal, bricht da ab und das ganze Stück ist zu Ende. Was ich noch total interessant fand, ist von einer Komponistin, einer deutschen Jungkomponistin, Leonie Strecker, Terminal heißt das. Da sind wir nun in einem Theater, ein ehemaliger Speicher auf dem Gebiet des Arsenale in Venedig dort und wir kommen in einen Raum hinein. Es ist sehr neblig und es taucht diese Frau auf und sie sagt so ein paar schluffige deutsche Worte und ich denke mir so, ach, jetzt kommt das, was man manchmal in der neuen Musik vor allen Dingen gerne auch im Berliner Kreis hatte, so, ach, mir geht's so schlecht, irgendwie ist nichts los. Und dann kommen so ein bisschen Pling-Plang-Plong-Klänge. Das Gegenteil ist der Fall. Wir hören drei Worte und der Rest ist lautlos in dem Sinne, dass sie spricht, aber mit ihrer Sprache, mit ihrer Stimme, die wir nicht hören, steuert sie eine wirklich fantastische elektronische Klangwelt, die von allen Seiten auf uns einwirkt und uns anspringt. Und dazu wird das Ganze auch noch, dieser Raum, dieser Industrieraum, fantastisch beleuchtet. Auch das, glaube ich, etwas, was es so noch nicht gab, dass man also mit der eigenen Stimme komplett ein Stück beziehungsweise die Elektronik steuert.
Ja, da sind wir wieder bei der Stimme und beim Ohr und bei Alexander Kluge vom Anfang der Sendung. Jörn Florian Fuchs, der Vertrag von Frau Ronchetti, der endet ja planmäßig kommendes Jahr. Gibt's schon Infos, wie es dann weitergeht?
Ja, also es gibt, sagen wir mal so, Infos gibt es noch nicht. Es gibt einen neuen Direktor der Biennale, das ist völlig klar. Der Vertrag von Ronchetti wiederum von der Musikbiennale endet auch planmäßig. Das ist für 4 Jahre so, das ist völlig klar. Aber ins Spiel kommt eine recht junge Dirigentin namens Beatrice Venezzi. Mir haben 3 Leute erzählt, dass sie da eine heiße Kandidatin ist. Wenn man sich das mal im Internet anschaut, dann stellt man fest, oh, die Dame hat wirklich schöne Haare. Die zeigt sie nämlich ununterbrochen beim Dirigieren, sehr, sehr wirklich wirksam im Internet. Sie taucht auch in Fernsehshows auf, was mir italienische Kollegen dort erzählt haben und sie wird überhaupt nicht ernst genommen. Also das ist so ein Fernsehstar, offenkundig. Ich kannte sie überhaupt nicht und sie hat auch mit neuer Musik eigentlich gar nicht viel zu tun. Aber sie ist offenbar sehr gut vernetzt und ich beziehe mich einfach jetzt nur auf die zwei italienischen Kollegen, eine sehr enge Bekannte oder Freundin von Giorgia Meloni. Und das wäre auf jeden Fall, denke ich, wenn man anschaut, was sie bis jetzt gemacht hat und wo sie aufgetreten ist, hat das auf jeden Fall mit der Avantgarde oder auch der intellektuellen Komplexität, die jetzt Ronchetti und ihre Vorgänger hier geboten haben, nichts mehr zu tun. Aber noch ist nicht aller Tagen Abend. Es wird immer sehr kurzfristig bekannt gegeben, wie es bei der Biennale weitergeht. Und nächstes Jahr ist es auf jeden Fall nochmal Lucia Ronchetti.
Jörn Florian Fuchs über die Biennale für zeitgenössische Musik in Venedig, die heute zu Ende gegangen ist. Dass Sigmund Freud und seine Lehre Auswirkungen auch auf die Kunstwelt hatte, ist unbestritten, weit über den Surrealismus hinaus. Die Kunsthalle Tübingen macht das in einer Ausstellung zum Thema Werke aus 100 Jahren sind dort zu sehen, die uns auch mit den Ängsten der Gegenwart konfrontieren. Rudolf Schmitz hat Innenwelten gesehen, die Ausstellung über Sigmund Freud und die Kunst in der Kunsthalle Tübingen.
Sigmund Freud war von den Huldigungen, welche die Surrealisten seiner Person und seiner Lehre entgegenbrachten, eher peinlich berührt. Er hielt sie sogar für absolute Narren. Doch dann kam es 1938 im Londoner Exil zum Besuch von Salvador Dalí, der Freud sein Ölgemälde zum Thema des Narziss präsentierte, in dem er natürlich sich selbst verkörpert sah. Kunsthallenleiterin Nicole Fritz.
Stefan Zweig beschreibt diese Begegnung, dass Freud doch auch begeistert war von den leuchtenden Augen des Spaniers und dem Ölgemälde. Das hat ihn auch ein bisschen versöhnt mit der Gegenwartskunst, weil Freud war eigentlich eher Antikenliebhaber und der Gegenwartskunst eher kritisch gegenüber.
Unter den beeindruckenden Werken von Giorgio de Chirico, Max Ernst, René Magritte oder André Masson, mit denen die Kunsthalle Tübingen die Schau eröffnet, befindet sich auch jene Tuschfederzeichnung von Salvador Dalí, die als Vorlage zum erwähnten Ölgemälde diente. Collagen, Frottagen, Rheografien und Fotos von Raoul Ubach oder Juro Kubitschek zeigen die Explosion der Wahrnehmung, die halluzinatorische Durchdringung von Körpern, Händen, Augen und sonstigen Motiven, die für den Surrealismus und seine Reise ins Unterbewusstsein so typisch sind. Künstlerinnen wie Merit Oppenheim oder die Filmemacherin Maya Darren gehen eigene Wege, sind von der patriarchalen Struktur der Psychoanalyse wenig begeistert, neigen eher zu C.G. Jungs Vorstellung von der Androgynität des menschlichen Wesens. Merit Oppenheims Kleinskulptur »Eine entfernte Verwandte«, eingepasst in die Halterung eines Spiegels, zeigt ausladende Brüste, von phallischer Nase zum Gesicht verformt und ist ein ironisches Plädoyer für die Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Psyche.
However, of all the rooms, my favorite was the reading room. Its ceiling had a big round window.
Rückkehr in die Kindheit, getreu dem Freudschen Motto »Erinnern, wiederholen, durcharbeiten«, praktiziert Kai Walkowiak in seinem 2023 entstandenen Video »Childhood Kingdom«. Er kehrt zurück in das modernistische Architektenhaus seines Großvaters, kurz bevor es abgerissen wird. Die Videos in dieser Ausstellung sprengen die Chronologie der Werke, beweisen, dass Sigmund Freuds Expedition noch immer höchst aktuell ist. Beklemmend wirkt die Dreikanal-Videoprojektion von Esther Schalif-Gerz zu Überlebenden des Holocaust. Kunsthallenleiterin Nicole Fritz.
Sie hat eben dieses Thema des Traumas und des Erlebnis der Holocaust-Überlebenden, die sich erinnern. Und sie hat sie gefilmt in dem Moment, wie sie sich erinnern. Und das ist wirklich sehr, sehr intensiv und berührend, weil ja auch traumatisierte Menschen keine Sprache haben. Also es ist auch analog zu dem, was passiert, eine gute künstlerische Umsetzung, um es heute wieder zu berühren.
In den 1960er Jahren ist es vor allem der Wiener Aktionismus, sind es die Selbstbemalungen und Selbstverletzungen von Günter Brus, die wie ein heftiges Ausagieren freudscher Fetischvorstellungen wirken. Nicht fehlen darf da die schiefe, aus Metall gefertigte, mit groben Schweißnähten versehene Couch bzw. Liege von Franz West. Ihr vergittertes Kopfteil erinnert an die Waben katholischer Beichtstühle. Monika Pessler, Leiterin des Wiener Sigmund-Freud-Museums und Mitkuratorin der Schau.
Weil die Couch selber interpretiert man sie jetzt als psychoanalytische Couch, ist ein Instrument und eine Prothese sozusagen, um die menschliche Psyche gesund zu machen, zu stärken, zu verlängern, zu verändern, wirksam werden zu lassen. Ne?
Äußerst suggestiv auch die großformatigen Kohlezeichnungen von Robert Longo, die sich auf Fotografien von Freuds Wiener Wohnung beziehen und einmal die Außenansicht der Tür mit Namensschild, Sprechzeit und Spion zeigen und dann die Innenansicht mit entsprechendem Schutzgitter.
Robert Longo hat mit den Zeichnungen über das Interieur oder die Wohnung von Sigmund Freud mit diesem starken Schwarz-Weiß-Kontrast noch einmal auf diese bedrohliche Zeit des Nationalsozialismus in Wien um 1938 hingewiesen und in Erinnerung gerufen. Und ich denke, das kommt in dieser Tür, die natürlich selbst ein Synonym ist für Flucht, Entkommen, sehr gut zum Ausdruck.
Und so endet die Ausstellung mit einer verstörenden Note. Die Vorstellung drängt sich auf, dass unsere derzeitige Gegenwart mit Ukraine-Krieg, Hamas-Terror, Fremdenhass, Umwelt- und Finanzkrise dringend auf die Therapie-Couch gehörte. Das Regime des Unbewussten, dem so viele KünstlerInnen inspirierende Werke abgewinnen konnten, zeigt bedrohliche Ausmaße.
Zu sehen bis zum 3. März 2024 die Ausstellung über Sigmund Freud und die Kunst in der Kunsthalle Tübingen. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Halten Sie es für ein Eigenlob oder nicht, wir schicken jedenfalls voraus, unsere Wohnung ist fast immer aufgeräumt, meistens sogar picobello. Umso sympathischer finden wir, dass Ambros Weibel in der Tageszeitung kein lässiges Plädoyer für Pizzakartonpyramiden, buntblühende Schimmelkulturen und Wollmaushäre hält, bei der Taz weiß man ja nie, sondern betont, wer im eigenen Zuhause nicht regelmäßig aufräumt, bekommt halt irgendwann nicht einfach eine unaufgeräumte Wohnung, sondern eine Nichtwohnung, gar keine Wohnung, kein Zuhause. Etwas, vor dem wir fliehen, anstatt Geborgenheit oder gar Zuflucht zu finden, ein Gebilde, auf das wir nicht stolz sind, sondern dessen wir uns vor anderen schämen und nicht mehr wagen, sie einzuladen. Wenn wir uns nicht kümmern, dann bekommen wir ein Zuhause, das nicht mehr uns dient, sondern dem wir unterworfen sind. Taz-Autor Ambros Weibel unter dem Titel »Das bisschen Haushalt«. Kommen wir ohne Überleitung, uns fällt einfach keine ein, zu einem feuilletonistischen Dauerbrenner. Das Schlagwort Postkolonialismus rechtfertigt mittlerweile Solidarität gegen Israel mit Schlechtern und Quacksalbern, kritisiert Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung und denkt über das Ende einer Befreiungsbewegung nach. Das postkoloniale Denken gab den entwurzelten Völkern, die der Kolonialismus zurückließ, Vertrauen in sich selbst zurück. Es befreite auch den Westen von einigen seiner Vorurteile, lehrte ihn Demut. Es löste rassistische Zuschreibungen auf, schuf dann aber neue. Postkoloniale Theoretiker und Kuratoren sind häufig geradezu vernarrt in andere Formen des Wissens, in Rituale und Spiritualität. Rationalismus ist angeblich westliche Anmaßung. So kehrt der Orientalismus über die Hintertür zurück. Echte, universelle Maßstäbe existieren gemäß dieser Logik nicht. Und wenn doch, dann sind sie das vermeintlich maskierte Manöver einer Macht, die versucht, Kontrolle über die Welt zu erlangen, indem sie Standards und Spielregeln setzt. Übrig bleibt Binarität. Der Westen gegen den globalen Süden, Privilegierte gegen Unterdrücker, Siedler gegen Kolonisierte. Dazwischen ein militärisch befestigter Zaun. Philipp Bovermann in dem SZ-Artikel »Falsch abgebogen«. Die Tageszeitung Die Welt spricht mit dem US-amerikanischen Philosophen Michael Walzer, einem Sohn eingewanderter osteuropäischer Juden, über die Schwierigkeit, einen gerechten Krieg zu führen. Was darf Israel gemäß dem Kriegsvölkerrecht jetzt tun und was nicht? Fragt Johannes Stein. Antwort Walzer: Die Belagerung des Gazastreifens, die Unterbrechung der Versorgung mit Treibstoff, mit Elektrizität, mit Hilfsgütern ist etwas, was Israel nicht darf. Es ist eine seltsame Situation, denn in der Geschichte von Belagerungen hat noch nie jemand vorgeschlagen, dass die belagernde Armee den Feind versorgen muss. Das ist eine erstaunliche Geschichte, die viele nicht verstehen. Die Hamas beißt die Hand, die sie füttert, oder genauer gesagt, die ihre Bevölkerung füttert. Wegen der Besatzung von 1967 und dem Rückzug von 2005 war Israel verantwortlich für das Wohlbefinden der Bevölkerung des Gazastreifens. Es ist eine natürliche Reaktion, wenn Israel jetzt sagt, wir tun das nach dem 7. Oktober nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist. Mit Blick auf die Beschießung des Gazastreifens durch Israel fordert Walzer: Die Israelis sollten so sorgfältig wie sie können auf militärische Ziele schießen, basierend auf den besten Informationen, die sie sammeln können. Wenn die Hamas Raketen in einer Moschee aufbewahrt, dann ist diese Moschee ein legitimes Ziel. Das ist die Falle des asymmetrischen Krieges. Die Hightech-Armee tötet mehr, weil die Lautech-Aufständischen sich in der Zivilbevölkerung verstecken. Tja, falls Sie im Feuilleton lieber Schönes lesen, lesen Sie den Artikel »Die melancholische Sphinx« in der Neunzücher Zeitung. Frédéric Chopins Musik trotzt allen Stürmen und Zeitenwenden, behauptet Christian Wildhagen und zitiert den jungen Robert Schumann, der über seinen polnischen Kollegen verlautbarte: »Hut ab, ihr Herren, ein Genie!« Wir wünschen eine angenehme Woche. Und sollte Ihnen Stoff zum Grübeln fehlen, widmen Sie sich doch der Frage, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Titel wert ist. Jeder Jeck ist anders, aber wer ist nicht Jeck?
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.